Man muss militärisch so stark sein, dass Verhandeln oder nicht Verhandeln für die andere Seite keine Option ist. Und an dem Punkt müssen wir noch mehr arbeiten, als wir das bisher getan haben.
Friedensfall, der Podcast der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe mit Wulf Schmiese über Freiheit, Frieden und Verantwortung. Und über die Frage, was braucht Frieden heute?
Was braucht Frieden? Das ist vielleicht eine der ältesten Fragen der Menschheit, weil die Leute sich immer auch gezankt haben, gestritten haben, bekriegt haben und im Grunde die Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben vermutlich seit Urzeiten auch da ist. Was braucht Frieden heute? Das wollen wir fragen. Und zwar Leute, die mit Frieden und Krieg beruflich zu tun haben oder hatten. Und das ist Grund für eine Podcast-Reihe, die wir führen, weil der Westfälische Friedenspreis verliehen wird. In diesem Jahr geht der Westfälische Friedenspreis an die NATO als Bündnis, weil mit der Auszeichnung würdigen wir eine Institution, die in einer Zeit globaler Unsicherheit Verlässlichkeit schafft, Partnerschaft fördert und Frieden durch Stabilität ermöglicht. Das sagt Rainer Zimkern, der Vorsitzende der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen-Lippe, die diesen Preis verleiht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass viele denken, einem Kriegsbündnis einen Friedenspreis geben, wie geht das zusammen? Noch dazu einer NATO, die doch in sich zerstritten ist. Ich finde das total spannend, dass wir darüber sprechen, weil genau darüber kann man auch streiten und man kann ja auch wirklich gegensätzlicher Meinung sein. Mein Name ist Wulf Schmiese. Ich bin Historiker vom Studium her, bin Journalist, befasse mich mit solchen Themen, habe beruflich dann eben auch mit Leuten zu tun, die sich um Frieden bemühen. Manche, die auch Krieg machen müssen oder vermeiden müssen. Heute sprechen wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie war die Vorsitzende der CDU Deutschlands, sie war Bundesverteidigungsministerin, sie war Ministerpräsident des Saarlandes, das direkt an den langjährigen Erzfeind Deutschlands grenzt, nämlich an Frankreich. Also sie hat viel mit diesen Themen zu tun und deswegen freue ich mich, dass sie da ist. Hallo Frau Kramp-Karrenbauer.
Hallo Herr Schmiese.
So, was braucht denn Frieden heute? Was würden Sie sagen aus Ihrer jetzigen Position heraus als Chefin der Adenauer Stiftung?
Und das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Wenn ich sie leicht beantworten könnte, hätte ich es schon getan. Ich glaube, Friede braucht nach wie vor den Willen zum Frieden auf beiden Seiten, damit es wirklich auch ein dauerhafter Friede wird. Und Frieden braucht in einer Zeit, in der wir heute ja unzweifelhaft leben, die wieder sehr viel stärker auf Machtpolitik setzt als auf vertragliche Verbindungen, auf Diplomatie oder andere Mittel, braucht Frieden ein ganz starkes Argument in Form von Abschränkung, dass jeder, der einen Krieg beginnen will, diesen Krieg sein lässt, weil eben die Kosten, die er dafür zu tragen hat, viel zu hoch sind. Insofern ist das alte Konzept der Abschreckung, für das ja auch die NATO steht, heute wieder so aktuell, wie es selten zuvor war.
Da sind Sie schon ganz bei Konrad Adenauer und auch Ihrer Stiftung Abschreckung als Friedenspflicht. Nicht? Die Stiftung, die betont ja gerade, dass ich gehe mal historisch auch zurück, dass angesichts einer Bedrohung aus dem Osten, wir erinnern uns an Adenauer Spruch, wir wählen die Freiheit. Das heißt, Frieden alleine reichte offenbar Adenauer nicht, sondern nur Frieden gepaart mit Freiheit. Und wenn das nur möglich ist mit einem halben Deutschland, darum ging es ja damals, dann nehmen wir das in Kauf. Weil Frieden in Freiheit ist wichtiger als erstmal Frieden, dann ein geeintes Deutschland, aber in einer Nicht-Bündnislage, oder? Ist das, was Sie teilen?
Ich glaube, das sind unsere Wurzeln, auf denen sozusagen die Bundesrepublik und nachher auch das gesamte Deutschland sich gründet und natürlich auch die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Man muss sich ja noch mal vor Augen führen, in welcher Situation das Land nach 45 stand. Es war total zerstört, moralisch, wirtschaftlich, Millionen von Leben zerstört. Es war sozusagen aus der internationalen Karte verschwunden, wenn man so will, ausgeliefert oder ausgesetzt den Entscheidungen der damaligen Siegermächte. Und für Konrad Adenauer ging es darum, Deutschland sozusagen als eine Lehre ziehend aus der Vergangenheit, als eine Demokratie aufzubauen, wieder einen Platz sozusagen in Europa, in der Welt zurückzugeben, vor allen Dingen aber zu verhindern, dass Deutschland ein Spielball wird in dem sich damals schon andeutenden großen Konflikt, Systemkonflikt zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und der westlichen Welt auf der anderen Seite. Und deswegen hat er immer gesagt, wir müssen ganz klar uns bekennen zum Westen. Wir müssen ein integrativer Teil des Westens sein. Und was Sie historisch angespielt haben, war ja die Stalin-Note, die möglicherweise Deutschland eben eine Wiedervereinigung ermöglicht hätte, aber um einen Preis eben einer sogenannten Neutralität. Und da hat Konrad Adenauer klipp und klar gesagt, es kommt nicht nur darauf an, dass man irgendwie in Frieden lebt, es kommt darauf an, dass man in Frieden lebt und vor allen Dingen frei ist, Freiheit gewährleisten kann. Und das sah er nur sozusagen im Bündnis, im westlichen Bündnis. Und deswegen ist das eine Maxime, zu der wir uns heute auch noch bekennen.
Konrad Adenauer hat ja die Bundeswehr im Grunde aufgebaut. Deutschland hatte ja anfangs keine Armee aus nachvollziehbaren Gründen, weil viele Sachen, also ein Land, was zweimal die Welt in furchtbare Kriege gezogen hat. Und da wollen wir, dass diese Bundesrepublik eigentlich keine Soldaten hat. Und er hat das im Grunde nicht gewollt, sondern er sagte, wir brauchen eine Bundeswehr. Wir erinnern uns beide nicht an diese Zeit. Sie können sich da auch nicht dran erinnern, aber wir kennen Bilder. Da gab es ja natürlich große Proteste. Da gab es natürlich fast die Mehrheit, wenn es schon solche Umfragen gab, so Meinungsumfragen, die sagten, das ist eine schlechte Idee. Das wollen wir nicht.
Das stimmt und das zeigt auch nochmal, dass vieles von dem, was wir heute als selbstverständlich empfinden, also Teil der EU, Teil der NATO zu sein, die Bundeswehr zu haben, viele andere Entscheidungen, von dem heute viele glauben, das sei irgendwie schon immer so gewesen, hätte sich ganz normal ergeben. Jede einzelne dieser Entscheidungen musste hart erkämpft werden. Es waren harte Debatten in der Bevölkerung. Es musste um die Mehrheit gerungen werden. Und Konrad Adenauer, finde ich, zeichnet sich auch als Person, als Kanzler dadurch aus, dass er das immer und immer wieder angenommen hat und dass es ihm dann auch gelungen ist. Für ihn war wichtig, und ich glaube, das ist ein Gebot, das heute auch noch gilt, dass die Bundeswehr natürlich nicht vorrangig eine Armee alleine für Deutschland war, sondern dass die Bundeswehr immer sozusagen unser Beitrag auch zur gemeinsamen Verteidigung im Bündnis war. Und es gibt ja den berühmten Satz des ersten NATO-Generalsekretärs, der zum Zweck der NATO gesagt hat, damit die Amerikaner drin, die Russen draußen und die Deutschen unten bleiben. Das ist heute gerade Deutschen unten sicherlich nicht mehr das Hauptthema. Aber damals, kurz nach Kriegsende, war es eine ganz reale Befürchtung, die es in Europa und darüber hinaus gab.
Lord Ismay hieß der NATO-Generalsekretär, war ein Brite und der das damals gesagt hat, als die NATO 49 gegründet wurde. Deutschland kam dann 55 dazu, was ja auch sozusagen eine Aufnahme in den Westen war und damit gleich kam, dass man dann eben auch mit einer eigenen Armee einen Beitrag in diesem damals doch sehr westlich und gegen sowjetische Aggression gewendetes Bündnis war. Ein bisschen sind wir da heute ja wieder. Ja, jetzt würde man sagen, was Lord Ismay gesagt hat, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down, könnte man ja ein bisschen umdrehen, indem man sagt, heute sind wir ein Bündnis, was zumindest nach wie vor versucht, und zumal wir Deutschen, to keep the Americans in, also wir müssen alles tun, damit dieser Trump in der NATO bleibt und uns hier nicht alleine lässt. Wir wollen weiterhin, dass die Russen draußen sind. Und das Letzte, Sie haben es gerade gesagt, dass die Deutschen unten sind, das hat sich umgekehrt. Inzwischen will Deutschland die stärkste konventionelle Armee Europas aufbauen. Das ist das erklärte Ziel von Bundeskanzler Merz. Teilen Sie das?
Ja, das teile ich ausdrücklich. Und auch hier ist nochmal wichtig, auch in dem Kontext, in dem er es gesagt hat, nicht sozusagen als Konkurrenz zur anderen Armee, sondern als Beitrag, um eine NATO stärker zu machen, vor allen Dingen die europäischen Beiträge stärker zu machen. Was die NATO ja über viele Jahre in der Diskussion geprägt hat, und das schon lange vor der Trump-Administration, das begann schon bei Bill Clinton, war die Frage, wie die Lasten in der NATO verteilt sind. Denn ein Großteil der sozusagen der militärischen Mittel, um Sicherheit zu gewährleisten, kommen nach wie vor von den Vereinigten Staaten. Deswegen war die Frage des sogenannten Burden-Sharings, also sind die Lasten gerecht verteilt, immer auch ein Thema, wie man durch eine ausgewogenere Beteiligung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa eben auch das Commitment der Amerikaner in der NATO behält. Denn wir wissen, es dauert eine ganze Zeit, bis wir, wenn überhaupt, in der Lage wären als Europäer, alle amerikanischen militärischen Mittel zu ersetzen. Deswegen liegt das in unserem eigenen Interesse. Und diese Debatte hat sich zum einen durch die Trump-Administration, sowohl die erste, aber jetzt insbesondere auch die zweite, aber natürlich auch durch den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine noch einmal verschärft. Jetzt ist es unbestritten, dass wir mehr tun müssen, die Europäer sehr viel mehr tun müssen, dass wir dazu alle Beiträge leisten müssen. Und Deutschland ist einer der wirtschaftlich und politisch stärksten Vertreter in Europa, in der NATO. Und deswegen kommt es auf unseren Beitrag eben auch entscheidend an.
Und Sie haben vollkommen recht, das hat ja schon Obama im Grunde gefordert, ihr macht zu wenig. Aber im Grunde hat das die lange Regierungszeit Merkel, die noch dazu die Wehrpflicht abgeschafft haben, und nicht für nötig gehalten. Man sprach dort dann immer von Friedensdividende. Das ist so ein Begriff, den Helmut Kohl geprägt hatte, dass wir dachten, als die deutsche Einheit kam, der Ostblock fiel zusammen, die Bedrohung ist nicht mehr gegeben. Man dachte ja, das war ja so eine Zeit, an die kann ich mich auch erinnern und Sie sowieso. Man braucht jetzt sozusagen nur noch Gorbatschow als Weltkurdirektor wählen und dann geht's allen gut. Die ganze Welt ist sozusagen jetzt selig miteinander. Wir haben gar keinen Gegner mehr für diese NATO. Brauchen wir die NATO eigentlich noch? So dachte man doch damals, oder?
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass das eben nicht nur die Entscheidung einer Kanzlerin war, sondern das war wirklich auch, wenn man so will, ein Stück Zeitgeist, und bis hin zu ganz prominenten Politikwissenschaftlern, internationalen, die vom Ende der Geschichte gesprochen haben, wo man wirklich das Gefühl hatte, dieser große Konflikt ist gelöst, die Demokratien, das westliche Modell hat gewonnen und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie sich das weiter in einer globalisierten Welt entwickelt.
Dachten Sie das damals auch? Wie war Ihre Stimmung?
Ich glaube, ein Stück weit auch. Glaube, wir waren alle davon gefangen und ich nehme mich da nicht aus. Ich war an dem einen oder anderen Punkt etwas vorsichtiger. Bei der Aussetzung der Wehrpflicht habe ich mich schwer getan, aber aus anderen Gründen, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Beitrag dazu ist, dass die staatsbürgerlichen Rechte und staatsbürgerliche Pflichten noch mal ein Stück weiter auseinanderdriften. Deswegen hätte ich mir gewünscht, wir hätten sie beibehalten. Es gab aber damals massive Debatten auch um Wehrgerechtigkeit. Der Punkt ist, dass es sozusagen mit der Friedensdividende auch einherging, zu überlegen, dass die Bedrohungslagen andere sind. Insbesondere nach 9/11 war sozusagen die große Bedrohungslage für alle internationaler Terrorismus. Und man hat von einer sich Vorstellung gemacht von einer Armee, die nicht mehr in einer ganz großen Zahl für Landes- und Bündnisverteidigung befähigt sein muss, sondern die schneller ist, agiler für internationale Antiterror-Einsätze. Das hat sich etwas geändert mit dem Überfall Russlands auf die Krim. Damals ist ja vereinbart worden in der NATO, wir müssen insgesamt mehr tun, also das 2%-Ziel, das berühmte. Aber man hat eben auch gesehen, und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den wir uns auch selbst machen müssen mit Blick auf das, was dann im Februar 2022 mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine passiert ist, dass wir diese Wegstrecke zu zögerlich, nicht schnell genug zurückgelegt haben. Ich kann mich erinnern, in meiner Amtszeit, dass ich ja bekannt war dafür, eben auch für mehr Geld für die Verteidigung und die Bundeswehr zu streiten. Aber die gesamte öffentliche Meinung bis auf eine kleine Sicherheitscommunity war eigentlich der Auffassung, es geht keine Gefahr von Russland aus und warum sollen wir Milliarden mehr für die Verteidigung geben? Das hat sich natürlich nach Februar 22, nach der sogenannten Zeitenwende, massiv geändert.
Sie waren von Juli 2019 bis Oktober 2021, dann kam ja die Ampelregierung, Bundesverteidigungsministerin. Wie war denn das eigentlich damals mit der Regierung Trump? Haben Sie Ihren amerikanischen Kollegen, wer war das damals? War
Mark
das
Mark Esper?
Mark Esper, haben Sie den mal getroffen?
Ja, ich habe ihn getroffen, damals bevor sozusagen Covid auch kam. Hatten wir ja auch entsprechende Meetings bei der NATO, aber war auch vor Ort, konnte auch mit ihm reden. Das war nicht immer ganz einfach. Sie erinnern sich, auch damals gab es ja schon die Ankündigung, dass Soldaten aus Amerika abgezogen werden. Das war damals, soweit mir bekannt ist, die Reaktion darauf, dass Angela Merkel eine Einladung zu einer Konferenz nach New York während der Corona-Zeit abgelehnt hatte. Und wir hatten in der Tat auch Situationen, wo es eher so war, dass das Weiße Haus sehr genau geschaut hat, ob es direkte Kontakte zwischen dem Pentagon und dem deutschen Verteidigungsministerium gibt. Das war nicht immer wohl gelitten. Und insofern haben wir dann eben auch oft die NATO, insbesondere Jens Stoltenberg, als Vermittler und Überbringer von Nachrichten und Kommunikation genutzt. Aber ich habe, soweit das möglich war, in einem guten Austausch mit Mark Esper gestanden.
Weil Sie gerade Jens Stoltenberg ansprechen, Mark Rutte ist jetzt der NATO-Generalsekretär, der wird auch den Westfälischen Friedenspreis entgegennehmen. Jetzt sagen ja viele, meine Güte, der Mark Rutte ist aber ein Schleimer gegenüber dem Trump. Wie furchtbar ist das? Der nennt den Daddy und so weiter und umzurzelt den, dass den Leuten es wirklich peinlich ist. Und man denkt dann immer, da bräuchten wir doch viel mehr Selbstbewusstsein. Der Stoltenberg, der war sozusagen zurückhaltend und der Mark Rutte, der biedert sich an. Wie sehen Sie das?
Also ich vergebe keine Haltungsnoten, und was wir jetzt gerade jetzt in der zweiten Administration von Trump gesehen haben, ist ja, dass das Verhalten noch sehr viel schwieriger geworden ist und alle Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs suchen sozusagen ihren Weg des besten Umgangs mit ihm. Aktuelles Beispiel: Giorgia Meloni, am Anfang beste Freundin, jetzt hat Trump erklärt, er will nicht mehr ihr Freund sein. Also das ist ganz schwierig, und auch Mark Rutte sucht da sicherlich immer den Zugang und den besten Eingang. Wie gesagt, für Jens Stoltenberg war die Situation in der ersten Trump-Administration auch nicht einfacher, aber sie war eben doch noch etwas besser beherrschbar, weil es andere Zugänge, auch andere Stimmen noch in der Administration gab. Und das ist heute so nicht mehr der Fall, insbesondere nicht im Pentagon. Deswegen werte ich das Verhalten von Rutte so, dass er das tut, was aus seiner Sicht notwendig ist, um die NATO zusammenzuhalten, um die Interessen der Mitglieder der NATO eben bestmöglich zu vertreten. Wie gesagt, es hat jeder seine eigene Art, damit umzugehen. Es sagt eigentlich sehr viel mehr über den jetzigen amerikanischen Präsidenten aus, dass Staats- und Regierungschefs überall auf der Welt in diese Denksportaufgabe gezwungen sind, als es über diejenigen tun, die auch im Interesse ihrer eigenen Länder sich dieser Übung überziehen.
Also man kann festhalten, Trump, da hat sozusagen der Falsche das Richtige gemacht, indem er uns auf Trab gebracht hat, was die NATO angeht. Aus der Adenauerschen Sicht, sage ich mal, in Fortsetzung, dass wir für Frieden in Freiheit natürlich auch wehrhaft sein müssen. Gleichzeitig aber ist jetzt die große Angst, dass diese Wehrhaftigkeit gebrochen werden könnte, weil sich die USA herausnehmen. Es gibt, ich weiß das von einem anderen Zusammenhang, von deutsch-amerikanischen Stiftungen, überhaupt kaum mehr richtig Kontakte, zumindest nicht zur Trump-Administration. Man findet keine hochrangigen Gesprächspartner mehr. Die Kanäle auch zum Pentagon, also dem Verteidigungsministerium, sind relativ versiegt. Da ist eigentlich kaum mehr Austausch. Wir haben es da ja mit einer Truppe zu tun, teilweise, die voller Verachtung eigentlich auf den Partner schaut, den sie einst geschaffen hat. Das muss man ja auch sagen. Wie sehen Sie das, diesen Zwiespalt? Einerseits bringt er uns auf Trab, andererseits lässt er uns allein.
Also es ist ein Zwiespalt, und das ist natürlich einer, der mich emotional auch sehr berührt und sicherlich auch die Adenauer Stiftung als Ganzes, weil wir immer und auch ich persönlich sehr für das Transatlantische auch gestanden haben und nach wie vor stehen. Und insofern ist das auch emotional gar nicht so einfach zu verarbeiten. Dass die USA sich ein Stück strategisch oder ihre Interessen strategisch von Europa weg und in andere Regionen der Länder verlagern können, ist auch nicht ganz neu. Auch das war schon etwas, was vor Trump, schon der ersten Administration, debattiert worden ist, dass es mehr Hinwendung zum Indo-Pazifik gibt. Und auch das war ja ein Grund, weshalb es, sagen wir, wichtig war, dass wir als Europäer hier auch unsere eigenen Hausaufgaben besser machen, als wir das getan haben. Zum Zweiten ist es so, dass ich alle diejenigen sehe, die, sag mal, transatlantisch nach wie vor unterwegs sind, auch von europäischer Seite, dass wir natürlich versuchen, trotz dieser Verhaltensweisen von Trump selbst, seiner Administration, insbesondere auch das Pentagon, alle Gesprächskanäle offen zu halten und zu nutzen, die es gibt. Das tun wir als Stiftung mit unseren Büros in den Vereinigten Staaten. Das tun wir zum Beispiel auch dadurch, dass wir die Kontakte eben jenseits der Hauptstadt auch in die einzelnen Bundesstaaten hineinknüpfen. Andere tun das genauso. Und bei der NATO selbst muss man noch einmal unterscheiden. Die Zusammenarbeit auf der militärischen Ebene, das sind zumindest Hinweise, die ich bekomme, läuft nach wie vor gut eingespielt und auch mit einem hohen Vertrauen. Und das andere ist die, sag mal, politische Ebene. Und da haben Sie recht, das ist deutlich schwieriger geworden.
Unsere Leitfrage ist ja, was braucht Frieden heute? Und das kann man unterschiedlich beantworten. Und ich hatte das Glück, als Journalist die Besuche, inklusive des ersten Besuchs, aber auch die weiteren Besuche vom Bundeskanzler Merz bei Trump im Oval Office zu begleiten. Hinterher unterhält man sich ja auch dann auch mit Kollegen, auch mit Fachleuten, wie denn der Eindruck ist von Trump. Und ich sage jetzt mal sozusagen auch mein dann bestätigter Eindruck von anderen Kollegen. Der Trump will tatsächlich wenig Krieg. Das war sozusagen so eine Sache, die ihm fast sympathisch abgenommen wurde. Der wurde sozusagen weich bei Sachen, look at the children und so weiter. Und diese Sache, wir wollen uns eigentlich nicht in Kriege oder in Kriegsmöglichkeiten begeben. Aus dieser Sorge heraus, also was braucht Frieden heute, würde ich sagen, ist Trump jemand, der sagt, erstmal die Abwesenheit von Krieg. So, das, und jetzt habe ich mal nachgeguckt, das nennt man einen negativen Frieden. Da geht es erstmal sozusagen als oberstes Gebot Frieden. Und dann gucken wir weiter. So wie ein Immobilienmakler Deals macht. Wir machen erstmal den Deal, über die Details reden wir später. Erstmal machen wir den Deal. Erstmal machen wir Frieden. Sie sehen es ja jetzt gerade in Iran auch, ne? Man weiß noch gar nicht, wie das alles ausgebaut werden soll, wie man diplomatisch da weiterkommt. Hauptsache erstmal Frieden. Und wenn die nicht parieren, dann können wir wieder drohen. Würden Sie das so beschreiben? Ist das ein negativer Frieden, der zu kurz kommt?
Also es ist auf jeden Fall ein Frieden, der eine hohe Gefahr birgt, nämlich dass diejenigen, die sozusagen Gegenstand der kriegerischen Auseinandersetzung sind, dass über deren Köpfe hinweg entschieden wird. Wir sehen das ganz massiv bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten oder Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Ohne Einbeziehung der Ukraine. Wir sehen es, wie Trump ja auch den ukrainischen Staatspräsidenten im Oval Office behandelt hat. Die Ukraine hat mittlerweile das Blatt sozusagen etwas gewendet, weil sie eben auch durch eine unglaubliche Kreativität und Resilienz Russland militärisch mit unter Druck setzt, aber vor allen Dingen auch, das hat man im Konflikt mit dem Iran gesehen, der Innovationstreiber ist, wenn es um Drohnen und auch Drohnenabwehr geht, also da auch wieder eine besondere Rolle spielt. Also die Gefahr, die besteht, ist, dass wenn man sozusagen in einem solchen Krieg mit einem Aggressor eine Vereinbarung trifft, koste es, was es wolle, nur damit man irgendeine Vereinbarung hat, dass diejenigen, die das Opfer dieser Aggression sind, auf der Strecke bleiben. Das ist die größte Gefahr, die es in den ganzen Monaten für die Ukraine gegeben hat. Und diese Gefahr ist immer noch nicht gebannt. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Ukraine sich eben auch und gerade auf Europa ein Stück mehr noch verlassen kann, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Und da sind wir doch fast wieder bei Ihrem Ahnherrn Adenauer und auch der Adenauer Stiftung. Im Grunde Sie erwähnten vorhin ja die Stalin-Note. Stalin hat das Angebot gemacht, Deutschland kann ein ganzes Land sein, aber es geht in kein Bündnis. Es geht nicht in die NATO, es ist ein neutraler Staat. Dann gebe ich sozusagen den Osten, was dann später die DDR wurde, her. Und da hat Adenauer gesagt, das machen wir nicht, weil da sind wir wehrlos. Und hat sich ja natürlich auch viel Anfeindungen ausgesetzt. Klar, weil unsere Brüder und Schwestern waren im Osten und die ließen wir sozusagen wegsperren dafür. Das ist ja eine harte Entscheidung gewesen. Aber im Grunde ist jetzt der Stalin von heute, Putin, ein Stück weit, der sagt, wir geben Frieden, wenn ihr an die Ukraine nicht rangeht, wenn ihr die uns lasst. Ja? Und glauben Sie, dass Donald Trump, ich sage nochmal, der negative Frieden, die Abwesenheit von Krieg, dass der in der Lage wäre, sich ein Kehricht für die Ukraine, die Freiheit, das, was sozusagen Adenauer auch wollte, zu interessieren. Hauptsache Frieden, dann mache ich halt einen Deal mit diesem Putin im Kreml.
Ich glaube, wenn man sich Trump anschaut, ohne dass ich jetzt A-Psychiaterin bin und mich besonders mit seiner Psyche auskenne, also insofern so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wenn man ihn von außen betrachtet, auch seine ganzen Bautätigkeiten, zum Beispiel in Washington vom Goldenen Ballsaal bis zum geplanten Triumphbogen, geht es ihm sehr, sehr viel, zumal er ja in seiner letzten Amtszeit ist, sozusagen um die Frage, wie wird seine Rolle in der Geschichte sein, wie wird er angenommen werden, wie wird er betrachtet werden. Und er will unbedingt, das ist mein Eindruck, in die Geschichte eingehen als derjenige, der sozusagen diesen Krieg beendet hat. Das war ja auch etwas, was er in seinem Wahlkampf versprochen hat. Er wird die Kriege ganz schnell beenden. Und auch das kann man, glaube ich, ganz offen sagen. Da gibt es ja auch die entsprechenden Erkenntnisse. Er schaut natürlich auch immer, dass entsprechend Geschäfte auch für ihn oder sein Umfeld mit dabei herausspringen. Also ich glaube, das kann man sehr offen sagen. Und das birgt, wie gesagt, eine hohe Gefahr, zumal wir ja bei Putin wissen, dass es ihm nicht darum geht, dass er eine Region aus der Ukraine, die irgendwie umstritten ist, so wie das bei der Moldau und Transnistrien ist, für sich reklamiert, sondern er spricht der Ukraine sozusagen ihr Existenzrecht ab. Er sagt, das ist kein eigenständiger Staat, das ist ein Teil Russlands, kein Recht auf die eigene Kultur, kein Recht auf die eigene Sprache. Und mit Blick auf sein Verhalten etwa gegenüber den Staaten, den baltischen Staaten, sieht man, dass es ihm eigentlich darum geht, Russland in ganz anderen Ausmaßen wiederherzustellen, wie das früher war. Dazu gehört sicherlich auch die Geschichtsklitterung, insbesondere mit Blick auf die Stalin-Ära. Also insofern ist das hochgefährlich, nur um einen schnellen Deals willens und damit man am Ende seiner Amtszeit sagen kann, ich habe diesen Krieg beendet. Putin hier nicht ganz klar Grenzen setzt, denn wenn er diese Grenzen nicht hat, das haben wir jetzt aus den letzten Jahrzehnten auch gesehen, wird er weitermachen. Und das ist die große Gefahr. Und deswegen stimmt der Satz, die Ukraine kämpft nicht nur für sich selbst, sie kämpft auch für unsere Sicherheit und unsere Freiheit.
Ist doch erstaunlich, dass bei all diesen gewaltigen Kosten, die auch Deutschland tatsächlich jetzt für die Verteidigung der Ukraine aufgebracht hat und wo es möglicherweise auch woanders fehlt, dass immer noch die große, große Mehrheit in Deutschland sagt, ja, die gehört zu Europa. Und wenn die fällt, dann könnte es noch viel teurer werden.
Das ist für mich eine der positiven Erkenntnisse und Nachrichten in der heutigen Zeit. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass in dem hybriden Krieg, den Putin führt und zudem eben ein Großteil eben auf Propaganda, Desinformation ist, genau immer der Versuch auch eine Rolle spielt, diese Stimmung zu unterlaufen und andere Mehrheiten eben auch in den europäischen Staaten, auch in Europa zu organisieren. Aber ich glaube, bei vielen ist eben auch nochmal bewusst, dass die Aggression Putins ja begonnen hat in dem Moment, als die Menschen in der Ukraine auf den Maidan gegangen sind, um zu protestieren, weil sie zu Europa gehören wollten. Sie sind nicht auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, wir wollen Teil der NATO werden, sondern sie haben gesagt, wir sind Teil Europas und wir wollen zur Europäischen Union gehören. Und in dem Moment hat er sozusagen auch die Aggression gegen die Ukraine erst richtig losgetreten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in diesen Auseinandersetzungen, die wir dieser Tage führen, auch im Innern, auch politischen Debatten, ist es eben wichtig, immer wieder daran zu erinnern, es ist nicht nur die Ukraine, es sind andere Länder. Ich war vor kurzem in Moldau, ein kleines Land, aber das Testfeld für hybride Aktionen und Aggressionen der Russen. Auch da eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gesagt, wir wollen Teil Europas sein, wir wollen zur Europäischen Union gehören. Also das heißt, wir sind ja Europa sehr gewöhnt. Wir haben uns auch angewöhnt, häufig über Europa und über Brüssel zu schimpfen, aber wir vergessen darüber, was für eine große Faszination der europäische Gedanken eben auf viele Nachbarländer nach wie vor ausübt.
Total. Und ich war auch einmal kurz in Moldau, hatte gar keinen Begriff von diesem ärmsten Land Europas und so weiter. Und man denkt, das ist so ein Ex-Sowjet-Republik, aber irgendeine kleine. Wenn Sie einmal den Spirit da erlebt haben, das war so anrührend. Mhm. War so eine große Aktion mit ja. Macron war da, Merz war da, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Aber da hatte man wirklich das warme Gefühl, Mann, die sind ja so drauf wie wir hier. Natürlich gehören die zu Europa. Die kann man doch jetzt nicht sozusagen dem Putin-Einfluss überlassen, weil es da natürlich auch Kräfte gibt, die versuchen, so eine prorussische Stimmung aufrechtzuerhalten und auch politisch gefüttert werden, auch finanziell wahrscheinlich aus dem Kreml. Wie wichtig das ist, dass man da eine Brücke baut und die hier hinholt. Ich glaube, das ist total wichtig, auch für alle, die uns zuhören, das mal zu wissen, dass diese gemeinsamen Werte, um die es ja letztlich dann auch geht. Wir sind der Westen, wir sind die Freiheit, wir sind die Demokratie, das wollen wir schützen. Auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, nicht jedes Mitglied der NATO ist eine perfekte Demokratie. Aber zumindest die Europäische Union ist es weitgehend und achtet da drauf. So, und dass man da die Leute reinholt, weil es viel teurer wird, wenn man die verliert. Auch wenn es uns mal Geld kostet, auch wenn es nervig ist, teilweise eine Einigkeit herzustellen. Wir haben das ja bei der EU gesehen. Ich habe noch eine Frage, Frau Kramp-Karrenbauer, jetzt, weil wir jetzt sehr bei Russland sind. Aber der Trump mit seinem negativen Frieden, Hauptsache Krieg ist weg, das macht er ja eigentlich bei Iran auch so. Den interessiert ja, erst hat er gesagt, Hilfe ist unterwegs. Ne, an die Iraner, als die Demonstrationen waren, weil man diese schrecklichen Mullahs loswerden wollte. Und dann dachten alle, Donnerwetter, jetzt greift der Trump ein, das ist doch gut. Jetzt merken wir, hat der Iran möglicherweise einen Deal, dass dieses schreckliche Regime gefestigt ist und dass die Straße von Hormuz ein Machthebel ist. Die Erpressung hat gewirkt. Die haben ja die Welt erpresst mit ihrer Hebelfunktion. Ist das auch ein typischer Trump, der sagt, völlig egal, wie die regieren, ist mir wurscht. Mir geht's Hauptsache Frieden.
Ich würde ihm sogar zugutehalten, dass das Ziel, das er am Anfang formuliert hat, nämlich einen Regime-Change im Iran herbeizuführen, dass das wirklich ein Ziel auch dieses Krieges, dieser Militärschläge war. Und ich glaube, dass man daran eben sieht, dass er von Anfang an und die ihn beraten haben, und das wird sicherlich auch eine Frage sein im Verhältnis zwischen Amerika und Israel, ihn mit, dass es da falsche Einschätzungen gab, was die Widerstandsfähigkeit und auch den Widerstandswillen des Regimes anbelangt, was die Möglichkeiten der Menschen sozusagen im Iran selbst anbelangt, und dass das Ergebnis dieser Auseinandersetzung und jetzt des vereinbarten Waffenstillstandes ist, dass die Straße von Hormuz, die bei all den Auseinandersetzungen mit dem Iran in den Jahren vorher eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nie wirklich als ein Druckmittel eingesetzt worden ist, jetzt als das Druckmittel erkannt worden ist, das ist sicherlich eines der Ergebnisse dieses Krieges. Und deswegen gibt es ja zu Recht viele Kommentierungen, vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten, die in dieser Vereinbarung, die Grundlage für weitere Verhandlungen bildet, eben nicht den großen Sieg sehen, sondern sagen, gemessen an dem, was Trump eigentlich wollte, hat er keines dieser Ziele wirklich erreicht, zumal die relevanten Fragen, etwa was Urananreicherung anbelangt, was das weitere Atomprogramm anbelangt, alles erst Gegenstand jetzt weiterer Verhandlungen sind. Und was man feststellen kann, ist, das Regime in Teheran mag vielleicht militärisch an der einen oder anderen Stelle geschwächt sein, aber es sitzt fester im Sattel als je zuvor. Und meine Befürchtung ist, dass der Druck und der sozusagen auch die Gewalt gegen das eigene Volk, insbesondere auch gegen die Frauen, jetzt stärker wird, als es vorher war.
Wir sehen beim Thema Iran ja auch, dass auch das eben der negative Frieden ist. Hauptsache, der Krieg ist beendet. Und das Interessante ist, die Kriegsursache ist ja nicht beseitigt. Ja? Und das ist das Regime, dieses furchtbare Mullah-Regime, was im Grunde Angst um die eigene Macht hat. Hannah Arendt hat mal gesagt, Gewalt und Macht sind Gegensätze. Ein Regime, was Gewalt anwendet, fürchtet schon so um seine Macht, dass es im Grunde schwach ist und nicht stark. Die Regime geben sich stark, sind in Wirklichkeit aber schwach und deswegen brauchen sie Gewalt. Und deswegen ist dieses Regime in Iran natürlich auch bereit, einen Krieg wieder zu beginnen, wenn es merkt, es weicht. Negativer Frieden, sehen wir, funktioniert so. Kommen wir mal auf den positiven Frieden, der nämlich die Kriegsursache beseitigen will. Und das ist langwierig und dauert Versöhnung. Diplomatie. Frage ich jetzt mal Sie. Sie waren die erste Innenministerin Deutschlands im Saarland. Sie waren aber auch die Ministerpräsident lange vom Saarland. Und das Saarland kam ja relativ spät erst zur Bundesrepublik durch eine Volksabstimmung, war immer so ein Grenzland zwischen Frankreich und Deutschland. Wem gehört das eigentlich? Darüber wurde dann abgestimmt. Und Frankreich war der Erzfeind. Haben Sie das in der Kindheit eigentlich noch erlebt, dass es große Vorbehalte gab gegen dieses Feindesland daneben, dass man nicht so... nicht so ganz sicher war?
Also ich persönlich als Kind habe das nicht mehr erlebt. Ich bin ja 62 geboren, kam nachher schon der Élysée-Vertrag und insofern war das da schon eine andere Zeit. Aber ich weiß aus der Erzählung auch meiner Eltern von anderen aus der Generation vorher, wie schwierig das zum Teil war, weil man ja auch die persönlichen Schicksale sehen muss. In beiden Weltkriegen, im Ersten Weltkrieg, kaum eine Familie in Frankreich, die nicht einen Toten zu beklagen hat. Im Zweiten Weltkrieg, gerade in der Grenzregion hier zum Saarland in Lothringen, aber vor allen Dingen auch zu Baden-Württemberg im Elsass, sehr viele Zwangsrekrutierte. Das Gleiche haben wir übrigens auch in Luxemburg gehabt. Also sehr viele persönliche Schicksale. Und insofern ist für mich diese Aussöhnung, diese Freundschaft mit Frankreich immer noch etwas Besonderes, immer auch noch ein bisschen ein Wunder. Und das Gleiche gilt natürlich insbesondere auch dafür steht hier Adenauer, für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel.
Also die Gewaltursachen sind sicherlich weitgehend beseitigt zwischen Deutschland und Frankreich. Aber dann gibt es ja manche Sachen, nehmen wir mal was ganz Aktuelles. FCAS. Da hat Deutschland und Frankreich überlegt, und das war zu ihrer Ära fast noch, da haben Merkel und Macron damals überlegt, lass uns doch gemeinsam sozusagen nicht nur einen Nachfolgekampfjet bauen für den Eurofighter, was Gemeinsames, sondern auch ein Drohnensystem und die notwendige IT. Das machen wir ganz groß. Und jetzt habe ich gehört, vielleicht können Sie das bestätigen. Airbus ist eine deutsch-französisch-spanische Firma. Die drei Staaten sind beteiligt an dem großen Unternehmen Airbus. Was übrigens Deutschland und Frankreich mal gegründet haben, um der Boeing, den Amerikanern, was entgegenzusetzen. Reine Kopfgeburt gewesen vom Verteidigungsminister Strauß und seinem damals französischen Kollegen. So, und jetzt hat man sich überlegt, wir machen FCAS und machen auch was Deutsch-Französisches. Und die Familie Dassault, die das andere Unternehmen Frankreichs hat, was Kampfjets herstellt, die hat einen jüdischen Hintergrund. Und die hat gesagt, wir werden nicht unsere Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse dieses großen Rüstungskonzerns, unbedingt mit Deutschland teilen, was uns zweimal im Krieg massakriert hat. Das machen wir nicht. Dass da also sozusagen diese Geschichte so gravierend ist, dass diese Aussöhnung und Versöhnung, dass man Frieden doch hat, nicht dazu reicht, dass man gemeinsam jetzt ein Projekt macht, was ja auch wieder für Frieden sorgen soll. Wie sehen Sie dieses Platzen der Gemeinsamkeit von dem FCAS-Projekt?
Ich würde gern vorausschicken, dass die insgesamt die deutsch-französische Freundschaft und die Beziehung war nie selbstverständlich, war noch nie ganz einfach, aber sind insgesamt ein stabiler Rahmen, in dem es immer auch Debatten um einzelne Entscheidungen, um Projekte, um anderes ging. Ähnliches gilt auch für das deutsch-israelische Verhältnis. FCAS habe ich ja sozusagen in den ersten Tagen auch noch mit meiner französischen Amtskollegin mit begleitet, mit zu den ersten Vereinbarungen. Und es war ein Projekt, das von vornherein, das darf man nie vergessen, wo es eben neben den militärischen Fragen vor allen Dingen auch um wirtschaftliche Fragen geht, nämlich um die Frage, wo ist die Wertschöpfung, wo sind diese Daten, die ja die Grundlage für die Wertschöpfung sind und wo sind die Arbeitsplätze. Und ich kann mich erinnern, wann immer wir im Deutschen Bundestag waren oder in der Assemblée Nationale, waren die Kritiken ungefähr gleich verteilt. Mal hat die eine Seite gesagt, es geht zu viel an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung zu Airbus und nach Deutschland. Und mal hat die andere Seite gesagt, es geht zu viel nach Frankreich und zu Dassault. Also das war schon von Anfang an klar, dass das keine ganz einfache Geschichte wird. Aber in der festen Überzeugung, wenn wir auch uns unabhängiger machen wollen von Entwicklungen aus Amerika und auch international auf dem Markt bestehen wollen, dann müssen wir europäisch gemeinsam was machen und wir als Deutsche und Franzosen gehen vor. Die Variante, das, was Sie jetzt eben gesagt haben, sozusagen mit dem jüdischen Hintergrund, muss ich gestehen, ist mir nicht zu Ohren gekommen, auch in der Zeit, in der ich Verantwortung getragen habe, sondern da ging es wirklich um sehr massive wirtschaftliche Fragen, um die Frage, wer hat den größten Anteil an Wirtschaftsleistung und wer hat den größten Anteil an Arbeitsplätzen. Man muss einfach sehen, dass in Deutschland ja ein Großteil unserer Rüstungsunternehmen eben auch aus dem mittelständischen Bereich kommen. In Frankreich ist sozusagen sind Rüstungsunternehmen Teil von staatlicher Industriepolitik, also insofern nochmal einen besonderen Platz. In der Erinnerung, die ich jetzt bis dahin an FCAS habe, war das eigentlich der ausschlaggebende Grund. Diese jüdische Geschichte und Wurzeln sind mir zumindest als Argument nie so vorgetragen worden, auch nicht von meiner französischen Amtskollegin.
Auch das will ich jetzt nicht nur behaupten. Ich habe das gehört, aber der Vorstandsvorsitzende Eric Trappier, der gehört gar nicht zu der Familie, der ist sozusagen ein CEO, der hat das natürlich auch nie angeführt als Grund. Mhm. Aber es ist ja symbolisch für etwas, dass das Misstrauen innerhalb eines Bündnisses, innerhalb von einem versöhnten Frieden zwischen zwei Ländern immer noch groß sein kann gegenüber Deutschland. Und damit sieht man möglicherweise, inwieweit das jetzt wirklich auf Fakten beruht, lassen wir mal dahingestellt, aber dass die Versöhnung eine wahnsinnig langwierige und täglich neue Überzeugungsarbeit benötigt, wenn wir einen positiven Frieden haben wollen. Jetzt frage ich mal, jetzt kommen wir sozusagen in unsere Schlussrunde und würde einfach nochmal fragen, nach unserem Gespräch, nach Trump, nach diesen Friedensschlüssen, die es ja auch gab, nach der Wehrhaftigkeit, nach Frieden in Freiheit, negativer, positiver Frieden. Was braucht Frieden heute?
Also es braucht aus meiner Sicht zum Ersten als Grundvoraussetzung die militärische Stärke, damit diese Möglichkeit, dass wir überrollt werden, dass jemand das Gefühl hat, er kann aus schierer Stärke heraus Dinge bei uns verändern, dass er genügend abgeschreckt ist. Es braucht dazu aber eben auch, und das haben wir selbst in den tiefsten Zeiten des Kalten Krieges ja erlebt, es braucht dazu aber eben auch immer die Überlegung, was sind andere Kanäle, was sind zivile Kanäle, wie kann man Gesprächswege aufrechterhalten, wie kann man mögliche Vertrauensbasis schaffen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, wenn wir hoffentlich in nicht allzu lang weiter Ferne vielleicht irgendwann mal zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen und vielleicht irgendwann auch zu einem Frieden, der insbesondere auch der Ukraine dann im adenauerschen Sinne auch zugute kommt. Es braucht aber eben auf beiden Seiten diese Bereitschaft. Und deswegen ist zum Beispiel die Frage, wie wir, um jetzt bei Russland zu bleiben, wie wir zum Beispiel auch unsere Kontakte zur russischen Zivilbevölkerung, auch zur Opposition weiter aufrechterhalten, wie wir das auch stärken können. Das sind ganz wichtige Arbeiten bis hin zu dem Thema, wie könnten denn Konzepte für die Zukunft aussehen. Also daran zu arbeiten, das ist richtig, aber der erste Schritt bleibt nach wie vor im Sinne dessen, was Helmut Kohl uns gelehrt haben. Man muss militärisch so stark sein, dass Verhandeln oder Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option ist. Und an dem Punkt müssen wir noch mehr arbeiten, als wir das bisher getan haben.
Und dass jetzt die NATO, die ja in sich auch ein bisschen wackelig und zerstritten ist, dass das NATO-Bündnis jetzt mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet wird. Wie finden Sie das?
Das finde ich ausgesprochen positiv und richtig, weil die NATO für mich eben in diesem Sinne immer ein Friedensbündnis war. Wir sind kein Bündnis, das angreift. Wir sind ein Bündnis, das verteidigt und das durch seine militärische Stärke einfach jedem potenziellen Gegner oder jeder, der glaubt, dass er sich mit einem Bündnispartner oder mit mehreren anlegen muss oder soll, diesem Partner klar signalisiert, wenn du das tust, dann hast du Konsequenzen zu erwarten, sei es, indem wir sozusagen alle da zusammenhalten, sei es mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schutz, der die Voraussetzung dafür schafft, dass die andere Seite eben auch bereit ist zu Gesprächen. Ich sehe im Moment nicht, dass es von Seiten, wenn Sie wollen, des Westens an Gesprächsbereitschaft mangelt. Aber wenn es jetzt ganz konkret zum Beispiel um die Ukraine geht, sehe ich nicht, dass Putin bisher zu wirklich ernsthaften und ehrlich gemeinten Verhandlungen bereit gewesen wäre. Also deswegen ist die NATO für mich ein Garant für Frieden und für Freiheit. Und ich finde, sie hat den Westfälischen Friedenspreis durchaus zurechterhalten oder wird ihn so durchaus zurechterhalten.
Sagt Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. Konrad Adenauer war sozusagen hier auch Teil des Gesprächs, weil wir viel wieder auf ihn rekrutiert haben. Aber auch als Bundesverteidigungsministerin, als CDU-Vorsitzende, als Ministerpräsidentin und vorher Innenministerin des Saarlandes hatten sie viel mit dem Thema zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht, war spannend.
Danke. Vielen Dank. Dankeschön.